Hört Kreisab Allee zu den Olympischen Spielen aus Paris. Gemeinsam mit der Handballwoche. Wie immer mit knallharten Analysen und einer ordentlichen Portion Expertise. Natürlich vor Ort. Und mit eurem Gastgeber, mit Sascha Staat.
Ihr kennt das, wir sprechen jeden Tag über Handball hier bei Kreisab Allee. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, auch zu dieser Folge. Und wie immer, also fast wie immer, sitzt Olaf Bruchmann von der Handballwoche neben mir. Und wir sprechen diesmal über die deutsche Niederlage gegen Kroatien. Und ja, was soll man sagen? 31 Gegentore, das ist natürlich auf dem Niveau dann auch eher etwas viel, weil ich fand, das Spiel war nicht so extrem schnell. Ich weiß nicht, wie du es wahrgenommen hast.
Ja, salü erstmal. Also ich habe es so wahrgenommen, dass wir sehr verdient verloren haben und ich hatte das Gefühl, bin da jetzt ein bisschen überspitzt, wir hätten noch eine Stunde spielen können und gegen diese kroatische Mannschaft hätte Deutschland heute nicht gewonnen.
Das ist ein sehr, sehr deutliches Statement von dir. Warum hattest du dieses Gefühl, dass wir stundenlang hätten spielen können und es hätte nicht gereicht?
Weil wir uns von Anfang an den Schneid haben abkaufen lassen. Die Körperlichkeit, die bekannt ist bei den Kroaten, und das machen sie sehr gut. Und Körperlichkeit heißt nicht unfair in meinen Augen, sondern sie haben eine sehr, sehr stabile Deckung gestellt und auch einen guten Torhüter Kosmanovic gehabt. Und von dieser Körperlichkeit, von dieser Aggression und diesem Energielevel der Kroaten waren wir heute meilenweit entfernt. Und egal, wie wir und was wir versucht haben, wir sind da auch nicht rangekommen. Deswegen sage ich einfach, dieses Spiel heute hätte noch länger dauern können und wir hätten nicht gewonnen.
Ja, wir haben ja immer hier die Statistik offen und dann hast du dir das nochmal angeschaut und hast gedacht, keine Zeitstrafe bei Deutschland. Das ist aber erstaunlich, 5 bei den Kroaten. Es gab auch mal eine doppelte Überzahl im zweiten Durchgang und dann habe ich gedacht, das ist vielleicht eine Möglichkeit. Ich glaube, da hat Deutschland diese Phase 0-1 verloren, kann das sein?
Ja, ich weiß nicht genau, ob es 0-1 war, aber es waren immer so Momente, wo man dachte, jetzt kommen sie noch mal ran, vielleicht können sie mal auf 2 Tore wieder verkürzen und sie sind ja sonst wirklich im höheren Rückstand auch teilweise hinterhergelaufen. 26 Tore sind einfach zu wenig, die wir geworfen haben und ich finde, neben der Körperlichkeit und diesem Kampf, den wir nicht angenommen haben, hat heute auch im Angriff es nicht funktioniert. Julian Köster hatte nicht seinen besten Tag, der hat teilweise echt verweigert, das ist ein hartes Wort, aber er hat sich sehr einschüchtern lassen von der aggressiven Abwehr. Ja, und die anderen Rückraumspieler, auch Juri Knorr, war wirklich nicht in bester Form. Huschins hat alles versucht, was er konnte, aber auch da hat man gemerkt, dass er einfach ja, von der körperlichen Präsenz nicht immer gegenhalten kann. Da fehlen ihm noch ein paar Zentimeter. Das war heute sehr deutlich.
Ja, und dann kommt natürlich dazu, das, was du gerade gesagt hast, wenn Köster und Knorr nicht in der Verfassung sind, an diesem Tag Höchstleistungen zu bringen und ihn dann vielleicht auch mal mitzuziehen, dann wird es natürlich sehr, sehr schwer. Und sie ziehen dann ja auch nicht andere Gegenspieler auf sich, sodass Uschins mal etwas mehr Platz hat, um dann im 1-gegen-1 erfolgreich zu sein.
Absolut richtig. Juri hat dann oft versucht, den Weg zum Kreis zu suchen und hat das sehr, sehr gut mit Golla gemacht, hat dort Lücken gefunden, auch ein paar richtig scharfe, gute Pässe, die gar nicht aus der Vorbereitung kommen, sondern fast so aus dem Halbfeld. Und ja, Johannes Golla ist echt eine Bank für die Deutschen, hat 8 von 9 geworfen, ein vorbildlicher Kapitän und ein unglaublicher Kreisläufer.
Ich habe nicht mit ihm gesprochen, sondern mit Jannik Kohlbacher, weil ich wissen wollte, was es für die deutsche Offensive heute schwer gemacht hat. Hat er gesagt, ja, am Kreis, da gab es keine Probleme, aber du hast es ja auch gesagt und er hat es dann bestätigt, die Physis der Kroaten ist natürlich schon enorm und ja, ich will nicht sagen, dass Galligkeit gefehlt hat. Das ist, glaube ich, der falsche Ausdruck.
Das finde ich auch, Galligkeit nicht. Also der Wille war ja auch absolut da, der deutschen Mannschaft. Aber es gibt ja so Entwicklungen innerhalb eines Handballspiels. Es fing einfach auch nicht gut an. Sie sind gleich einem Rückstand hinterhergelaufen. Kosmanovic hält 2-3 Bälle. Dieses Momentum, von dem man so oft redet, das war irgendwie niemals in den 60 Minuten auf deutscher Seite.
Ja, das ist ein interessanter Punkt, den du da ansprichst. Auch ich hatte nie das Gefühl, jetzt geht's aber los. Also jetzt muss die deutsche Mannschaft aber so richtig zünden und sie wird's auch tun. Dieses Gefühl hatte ich über das gesamte Spiel nicht und das ist natürlich nicht sonderlich gut, weil das werden die Kroaten ja auch gespürt haben. Und dann wollte ich hinterher von Julian Köster wissen, ob es vielleicht auch daran liegt, dass die so gut eingestellt waren, weil Dago Sigurdsson das Team gut kennt. Dann hat er gesagt, ja, aber da spielt ja gefühlt keiner mehr von 2016. So war das aber auch nicht gemeint, sondern er kennt natürlich die Bundesliga aus dem FF und ist extrem informiert, ist ja auch klar. Hattest du das Gefühl, dass die heute taktisch auch ein klein wenig voraus waren?
Nein, das finde ich nicht. Alfred Gislason hat auch sehr gut reagiert, hat 7-6 spielen lassen, hat auch immer wieder durchgewechselt. Nee, das finde ich nicht. Viel erstaunlicher finde ich, dass die Kroaten immer gegen Deutschland irgendwie besonders motiviert sind. Erinner dich an die letzten Spiele, an die letzten Begegnungen, alleine auch die Heimeuropameisterschaft in Köln. Die Kroaten sind gegen Deutschland einfach immer noch mal eine Schippe besser. Und das finde ich so phänomenal, warum sie immer gegen uns wirklich ihr bestes Gesicht zeigen. Sonst sind die ja teilweise auch eine launische Diva und ja, verstecken sich manchmal dann wieder Weltklasse. Heute waren sie konstant gut und da muss man einfach auch mal sagen, verdient gewonnen. Es ist ein Dämpfer, aber es ist ja auch noch nichts passiert. Zwei Spiele hat Deutschland noch und der Weg nach Lille, sprich Richtung Viertelfinale, ist ja immer noch völlig, völlig möglich.
Ja, der ist nicht nur völlig möglich, sondern theoretisch kann Deutschland auch noch Gruppensieger werden. Man hat natürlich heute mit 5 Toren verloren. Das ist in einem direkten Vergleich sowieso ein Problem, wenn man verliert, aber auch in einem Dreiervergleich ist das ein Problem. Deswegen die Höhe der Niederlage auch ärgerlich.
Absolut, genau richtig. Wir haben ja eben mit Alfred Gislason auch gesprochen. Der wurde gefragt, wie er das Niveau des Turniers allgemein findet. Und er hat das bestätigt. Das ist ein super enges Turnier. Mannschaften kämpfen alle auf Augenhöhe. Ich denke an das erste Spiel heute Morgen, Norwegen gegen Ungarn. Da waren die Ungarn lange Zeit die bessere Mannschaft. Und dann durch 2 Kleinigkeiten am Ende entscheiden die Norweger das Spiel für sich. Also es sind einfach Nuancen. Und dann sind 5 Tore vielleicht doch ein ganz bisschen zu viel.
Ja, das finde ich eben auch, weil wenn du die Nuancen schon ansprichst, ich habe ja eben diese doppelte Überzahl erwähnt, da hat Deutschland sich nicht sonderlich geschickt angestellt. Ich fand die Überzahl in dem Moment auch extrem statisch, man hat keine Geschwindigkeit reinbekommen in den Ball und konnte die Kroaten auch nicht von links nach rechts bewegen und dann war es für die auch ein bisschen einfach. Was ich interessant finde, erneut hat Alfred Gislason auf Luka Witzke in der ersten 7 gesetzt. Das hat mich dann doch gegen Kroatien ein bisschen überrascht, weil dieser erste Schritt, den Juri Knorr hat. Der ist so gut, dass man gegen so eine massive Deckung dann vielleicht auch mal die 1-gegen-1-Duelle gewinnen kann. Ich meine, klar, das Zusammenspiel mit dem Kreis hat ja hervorragend funktioniert, aber trotzdem hat mich die Entscheidung überrascht.
Ja, die hat mich auch überrascht, denn ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass Juri die Nummer 1 ist in der Rückraummitte. Aber Alfred wird sich schon was dabei gedacht haben, denn Juri ist im Moment nicht in der besten Verfassung. Das merkt man. Er trifft öfter mal die falschen Entscheidungen, wenn er abspielen muss, geht er selber. Wenn er abspielen sollte, geht er selber und eben andersrum. So habe ich es gemeint. Er macht ein durchschnittliches Spiel, aber wir erwarten natürlich von Juri Knorr auch immer ein bisschen mehr. Wir erwarten so Wow-Momente und davon hat er im Moment ein bisschen zu wenig. Und vielleicht wollte deswegen Alfred einfach auf das Solide setzen, was Luka mitbringt.
Das ist schon so. Der bringt sehr viel Stabilität rein und er hat ja auch in den ersten beiden Spielen gut gespielt. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, kann ich die Entscheidung durchaus nachvollziehen. Aber irgendwie, ja, ich sag mal, aus Strukturgründen und taktischen Gründen hätte ich heute eigentlich mit Juri Knorr in der ersten 7 gerechnet. Du hast eben Dominik Kuzmanovic schon angesprochen. 12 Paraden hat er, 32%, hat auch einige Freie gehalten. Dazu noch eine weitere Parade von Matej Mandic. So kommt Kroatien auf 33%. Deutschland insgesamt nur 21%. David Späth beispielsweise 0 von 6. Andreas Wolf hat ganz gut angefangen, aber hinten raus hat da nicht mehr viel geklappt bei ihm.
Das ist richtig, obwohl da die Statistik nicht stimmt. Ich weiß genau, dass David Späth auch einen gehalten hat. Aber das kann gut sein, dass da das Scoring und auch die Statistiker der IAF vielleicht einmal gepennt haben. Aber es ist eben so, unsere Abwehr war, das habe ich ja schon ein paar Mal auch bei dir betont, dieses Wechselspiel zwischen Torhüter und Abwehr. Und unsere Abwehr war einfach viel passiver als die der Kroaten. Und dann, ich habe zum Beispiel Lukas Cindric überragend empfunden in der zweiten Halbzeit. Die Durchbrüche, mit welcher Konsequenz er bis an den Kreis zieht. Auch das ist ja bekannt. Er ist nun mal sehr klein. Er sucht das 1-gegen-1. Da muss ich auch mal anders verteidigen. Und da sind wir auch wieder bei der Statistik der Zeitstrafen. Ich bin jetzt mal ganz plump und das ist so Kreisklassenjargon. Warum haut man dem nicht mal eine auf die Brust? Der muss doch merken, dass da auch jemand steht, der sich wehrt. Und das ist einfach nicht passiert bei den Deutschen. Und das finde ich so schade.
Sagt man das da im Amateurhandball auf die Brust hauen? Das stimmt doch nicht, Olaf. Da sagt man was anderes.
Sagt man vielleicht noch ein bisschen schärfer, genau.
Ja, ich wollte schon sagen. Heute war auch ein Problem. Wir hatten das zuletzt ja schon angesprochen. Christoph Steinert 1 von 3. Von außen 1 von 3, ja. Kai Häfner 1 von 2. Von außen 1 von 2. Also insgesamt 2 von 5, 40% von der Rechtsaußenposition hatten wir schon thematisiert.
Hatten wir thematisiert und noch einmal, es tut mir wirklich sehr, sehr leid für Tim Homke persönlich, aber es tut mir auch für diese Mannschaft leid, die jetzt ohne etatmäßigen Rechtsaußen dasteht. Und das Spiel heute zeigt, dass uns da ein zweiter Linkshänder auf der Rechtsaußenposition sehr gut getan hätte. Wenn wir da gerade durchschauen, möchte ich auch noch ein Wort über Marco Grigic verlieren. Ein immer noch wirklich toller Spieler, sehr selbstbewusst. Ich mag ihn sehr, weil er so erfrischend ist und unbekümmert. Aber auch der ist heute sehr an seine Grenzen gestoßen. Du hast es in einigen Situationen gemerkt. Da war er überfordert, hat Bodenpässe an den Kreis gesucht, wo er selber hätte abziehen müssen. Da war er schon ein bisschen verunsichert. Und wir haben eben auch mit Drune Dahmke nochmal gesprochen. Der sagte, es ist ja unglaublich viel los, was auf so Jungs einprasselt. Das erste Mal bei Olympia. Dieses olympische Dorf, was so groß ist. Die Wege, die so weit sind. Eine Mensa für 10.000 Leute. Dann im Zweitagesrhythmus spielen. Mal um 9 Uhr morgens, mal abends gegen die Schweden. Heute jetzt um 11. Es sind so viele Eindrücke. Man kommt ja nie in einen ruhigen Rhythmus, wie es bei einer EM oder WM ist. Das muss man natürlich auch bei jungen Leuten wie Marko Grigic alles berücksichtigen.
Ich zitiere mal einen Spieler anonymerweise, den ich gestern im Deutschen Haus getroffen habe. Der hat gesagt, ich esse lieber hier als in der Mensa, dann bekomme ich wenigstens was halbwegs Gesundes. Das ist natürlich kein gutes Zeichen. Gruppenkonstellation ist klar. Das nächste Spiel ist gegen Spanien. Schwerer Gegner, auch gar keine Frage. Wird sehr interessant, wie dieses Spiel ausgeht. Und dann nochmal gegen Slowenien. Und teilweise könnte es sogar besser sein, wenn man am Ende nicht Gruppenzweiter wird, weil Norwegen hat mal wieder gewonnen. Du hast es eben ja gesagt. Es könnte also sein, dass die Norweger tatsächlich Gruppenzweiter werden. Und dann wird man vielleicht sogar lieber Gruppendritter. Aber gut, soweit wollen wir noch nicht vorausblicken. Wir wollen aber noch vorausblicken auf das Spiel der deutschen Frauen morgen gegen Dänemark. Dänemark hat jetzt gestern gegen Schweden gewonnen und hat aber auch jetzt nicht überragend gespielt. Und hat gegen Norwegen eine richtige Reibe bekommen. Der Druck, das habe ich ja zuletzt hier schon mal gesagt, in Dänemark auf diese Frauennationalmannschaft ist immens. Die hatten in den 90ern eine Generation, die alles gewonnen hat. Und ich will nicht sagen, dem trauern sie so ein bisschen hinterher, aber gefühlt ist es ja ungefähr so. Die erwarten irgendwann mal wieder einen Titel. Jetzt gibt es die beiden Übermannschaften Norwegen und Frankreich, die in den letzten Jahren eigentlich alles gewonnen haben und die Titel unter sich ausmachen. Ist der Druck bei Dänemark vielleicht so groß, dass für die deutschen Mädels da was möglich ist?
Ja, interessante Theorie. Das kann natürlich sein. Druck beflügelt den einen und Druck hemmt den anderen. Also beides ist möglich. Ich glaube aber schon, dass der Druck auch bei den deutschen Mädels recht groß ist. Denn die wollen ja sich auch besser präsentieren als zuletzt. Und ja, wichtig wird sein, wer am besten damit umgeht und wer das abschütteln kann. Und da sind wir auch wieder bei diesem Momentum. Gibt es da ein Plural von? Momenti? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber das Momentum in einem Spiel, wer schafft es als erstes, positive Dinge für sich zu vereinen, für seine Mannschaft und kommt vielleicht in so einen Flow und der kann das Spiel dann gewinnen.
Wer muss bei der deutschen Mannschaft Topleistung bringen? Abgesehen von Katharina Filter, weil es ja der Klassiker, dass die Torhüterin gut halten muss. Wer muss Topleistung bringen? Von wem erwartest du mehr, damit morgen da eine Überraschung drin ist?
Als erstes ist die Defensive sehr wichtig. Da erwarte ich, dass Xenia Zmietz wirklich die Abwehr sehr gut organisiert und auch insgesamt ein sehr gutes Rückzugsverhalten der deutschen Mädels, weil ja Dänemark auch viel Tempo machen wird. Das ist ja auch ihr Spiel. Und wenn die Defensive steht, muss man sich dann eben auch Selbstvertrauen im Angriff holen. Da erwarte ich einfach auch ein bisschen mehr von Emily Bölk und Alina Greisels in der Spielführung und auch dann im Abschluss. Das war zuletzt nur Durchschnitt, das muss besser werden, finde ich.
Jetzt hast du gerade gesagt, du erwartest, dass Xenia Zmietz die Abwehr herausragend organisiert. Das kann sie natürlich auch und das hat sie jetzt im letzten Spiel ja auch gezeigt gegen Slowenien. Slowenien ist nicht ganz so hoch einzuschätzen wie viele andere Mannschaften bei diesem Olympiaturnier, klar. Aber sie hat das ja auch in der Champions League auf allerhöchstem Niveau gezeigt, beispielsweise im Halbfinale gegen Metz, wo Bietigheim dann ins Endspiel eingezogen ist und sie ein überragendes Spiel gemacht hat. Aber das kann man besser, wenn man im Innenblock spielt. Sie fängt normalerweise aber in der Abwehr auf der Halbposition an. Was erwartest du da morgen?
Da kenne ich wirklich die Gedanken von Markus Gaugisch nicht so. Aber du hast natürlich recht. Wenn sie auf halb deckt, wird es schwer, den Mittelblock zu organisieren. Was ich aber meine ist, für mich ist Xenia eine der besten Abwehrspielerinnen, die Deutschland hat und die es in Europa wahrscheinlich sogar gibt. Sie hat beste körperliche Voraussetzungen. Das Mädel ist ja wirklich topfit. Das wissen alle. Und ich erwarte einfach von ihr, dass sie vorangeht. Wenn sie mit schnellen Beinen, mit Härte, mit Verschieben, Kreisläufer zumachen, raustreten auf die Halben. Wenn das alles funktioniert, dann folgen die anderen ja auch. Das ist so ein bisschen so ein Role-Model-Effekt. Einfach Vorbild sein. Egal, wo sie spielt. Die könnte auch ins Tor gehen und könnte ja vorangehen. So habe ich es nur gemeint.
Dann gucken wir mal, ob sie morgen vorangeht. Ich bin mir relativ sicher, dass sie alles dafür in die Waagschale werfen wird. Das ist ja ganz klar, so kennen wir sie. Und ich bin mir relativ sicher, dass sie auf jeden Fall Stabilität reinbringt. Es ist ein sehr, sehr starker Gegner. Bei der Weltmeisterschaft hat man mit 2 Toren verloren. Da war man in Dänemark gegen Dänemark relativ nah dran. Vielen Dank an dich, Olaf. Wir sprechen natürlich morgen wieder und ihr hört hoffentlich morgen wieder rein. Bis dahin folgt uns sehr gerne auf den sozialen Kanälen bei Facebook, Twitter, YouTube und vor allem natürlich bei Instagram. Da gibt es viele Videos, Umfragen und so weiter. Da könnt ihr euch sehr, sehr gerne beteiligen. Das war's für heute aus Paris. Ademar.